Liebe Leute, bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Info für euch. Denn jetzt ist es endlich soweit. Wir gehen gemeinsam ins Kino zur ersten Let's Talk About Horror Movie Night und wir schauen einen der kultigsten Horrorfilme überhaupt, John Carpenter's The Thing. Am Donnerstag, den 17. Juli im Residenz Köln, eine Astor Film Lounge, geht es um 20 Uhr los und hierbei handelt es sich nicht um irgendein Kino, sondern um ein ganz besonderes Filmerlebnis. Begrüßungsgetränk, Garderobe, Service am Platz und die Füße kann man auch noch hochlegen und sich bequem zurücklehnen. Schaut gerne auf horrortalk.de für weitere Infos vorbei, da gibt es einen direkten Link zur Vorstellung und ich freue mich natürlich darauf, euch dort zu sehen. Bei Fragen kontaktiert mich gerne und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, auf geht's.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Let's Talk About Horror Last Scene.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Und ihr merkt schon, hier ist jetzt nicht eine Person alleine, wir haben hier gleich zwei Nasen dabei. Zwei Leute, die ihr kennen solltet, wenn ihr Let's Talk About Horror in den letzten Jahren regelmäßig verfolgt habt. Wen haben wir hier? Hallo an...
Ich bin der Niklas, hallo.
Und ich bin Markus, ihr kennt uns also hoffentlich. Und da wir aus Gründen zusammensitzen, haben wir uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit dann auch mal, um für Alex eine neue Folge von Last Scene zu machen. Denn wir haben gemerkt, es gibt so drei Filme, die wir beide in jüngster Vergangenheit gesehen haben und über die man sicherlich auch kurz mal ein bisschen sprechen kann. Das ist der Plan. Und der erste Film, den wir auf der Agenda haben, das ist 28 Years Later. Niklas, erzähl mal, wann und wo hast du ihn gesehen? Was passiert in dem Film und was hältst du selbst erstmal davon?
Ich habe den Film gesehen an dem Tag, als er rauskam, im Kino tatsächlich. Der Film setzt, wie der Titel schon sagt, 28 Jahre ein, nachdem Großbritannien das erste Mal von der Zombie-Welle überrollt worden ist. Und wir werden in ein Setting reingeworfen, in der sich eine Gemeinschaft gebildet hat, die auf einer, ja, sagen wir mal, abgeschiedenen Insel lebt. Diese Insel hat zwar eine Verbindung zum Festland, so eine Art Steg, die jedoch nur freigelegt wird, wenn Ebbe herrscht. Das heißt, die Leute können nicht immer aufs Land und noch viel wichtiger, nichts kann vom Land auf die Insel.
Hat so ein bisschen was von Die Frau in Schwarz, ne?
Da ja, gibt's auch sowas. Ja, genau. Wir lernen dann eine Familie kennen, eine dysfunktionale Familie, bestehend aus einem alkoholabhängigen Vater, einer krebskranken Mutter und einem Sohn, wie alt ist er, 12, 13?
Ja, wahrscheinlich in der Pubertät halt im weitesten
genau,
Sinne.
Ne, ist genau. Und dieser Junge muss dann eines Tages für sein eigenes Empfinden zu früh zum Mann werden, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen. Und das gestaltet sich wohl in dieser Gemeinschaft derartig, dass du von deinem Vater mit aufs Festland genommen wirst, wo du dann die ersten Reifeprüfungen bestehen musst, in Form natürlich von Zombies killen, denn wir sind hier immer noch bei 28, Punkt, 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 later, in diesem Fall years later. Obwohl wir natürlich jetzt auch schon wieder die Diskussion darüber öffnen könnten, ob das jetzt Zombies sind oder nicht. Danny Boyle selber ist ja nicht der Meinung, dass es Zombies sind. Andere Leute wiederum schon. Wir werden dann auf dem Festland natürlich, wie es die Mission auch vorsieht, auf Zombies treffen. Und der Junge wird wahrscheinlich seine Schwierigkeiten damit haben, mit den ersten Kills. Danny Boyle und Alex Garland haben das Drehbuch wieder zusammen verfasst und haben sich gedacht, okay, was können wir jetzt Neues bringen? Mit ihrem ersten Film hatten sie ja so ein bisschen den rennenden Zombie wieder in die Popkultur eingeführt. Den gab es zwar schon vorher schon mal. Der italienische Zombie-Film der 80er hat sich da so ein bisschen mit versucht. Aber ins popkulturelle Gedächtnis und Bewusstsein ist es erst wieder mit 28 Days Later gekommen. Diese rennenden Zombies werden wir auch in diesem Film wieder treffen.
Stimmt, aber auch andere Formen. Es gibt ja auch diese kriechenden Zombies und Enter Alpha.
Alpha.
Was auch immer das letzten Endes ist, wird auch nicht so hundertprozentig aufgeklärt, weil das Ganze ist ja als Trilogie angelegt, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Sprich, der Film erzählt seine eigentliche Geschichte zwar schon zu Ende, aber nichtsdestotrotz hat er kein in sich geschlossenes Ende. Also der Film endet in einem Moment, wo man sich fragt, ach so, okay, und womit geht's jetzt weiter? Weil er ja in dem Moment einen Rückschluss zum Anfang des Films nimmt, wo man sich am Anfang ja gefragt hat, was hat die Szenerie eigentlich mit dem ganzen Rest des Films zu tun? Also die Antwort bekommt man dann am Ende, inklusive Ausblick auf, okay, es wird noch zwei weitere Teile geben. Wird wahrscheinlich auch wirklich so sein, weil was ich bisher mitbekommen habe, war der Film auch relativ erfolgreich bis hierher, obwohl er ja noch gar nicht so lange in den Kinos jetzt zu sehen ist.
Ja. Plus der Zweite Teil ist auch, glaube ich, schon soweit, also abgedreht auf jeden Fall, vielleicht auch schon fertig. Der soll, glaube ich, schon Ende des Jahres kommen. Ich glaube, sie haben so ungefähr so eine 6-monatige Pause dazwischen. Naja, jedenfalls macht der Film dann später noch einige andere moralische Fässer auf. Es geht ums Erwachsenwerden, es geht ums Mannsein, es geht aber auch um Tod und den Abschied. Da wird der Film dann noch überraschend philosophisch. Denn es wird eine Figur eingeführt, aber erst so zur Hälfte des Films, doch ein bisschen später sogar vielleicht.
Ich hätte sogar gesagt, eher im letzten Drittel sogar
erst. Für den letzten Akt, ja. Da taucht dann nämlich Ralph Fiennes auf und der wird dem Film nochmal so eine etwas andere Tonalität verpassen. Wie hat dir denn der Film denn gefallen?
Ha, schwierig. Also ich muss dazu sagen, ich fand auch den ersten damals gar nicht so gut, wie alle Welt ihn damals gemacht hat. Also in meiner Wahrnehmung ist 28 Days Later damals ziemlich gehypt worden. Vielleicht auch, weil es für viele so die erste Erfahrung mit einem härteren Horrorfilm war. Ich selbst hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar härtere Filme gesehen und fand ihn von daher eigentlich gar nicht so beeindruckend, wie viele ihn fanden. Also er ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fan, der jetzt sagt, ich habe seit 20 Jahren auf diesen Film gewartet. Das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich wollte ihn mir auf jeden Fall angucken. Ich habe ihn auch relativ zeitnah nach der Veröffentlichung gesehen. In Summe würde ich sagen, ich finde ihn solide. Er erfindet jetzt das Rad nicht vollkommen neu. Er macht natürlich schön diese, wie du es schon gesagt hast, so moralische Fragen, die er aufwirft, ne? So nach dem Motto, wie weit würde ich halt auch gehen, ne? Darum geht's ja auch mit unserem Protagonisten, mit dem Jungen eben. Was ist er bereit zu opfern, um seiner Mutter zu helfen? Das ist ja auch sicherlich eine interessante Frage. Vielleicht so filmmäßig ein bisschen überstürzt, nachdem er 2 Tage zuvor sich noch die Hosen voll gemacht hat, als er draußen unterwegs war, um zum Manne zu werden. Ja, okay, ist ein Film, da kann ich mit leben, dass er dann 2 Tage später schon sagt, ich ziehe jetzt los, um meine Mutter zu retten. Ja, diese Frage nach moralischen Dingen eben, ne, oder auch Abschied, mit dem man sich ja durchaus auseinandersetzen muss, finde ich eigentlich soweit ganz schön. Also die Szenen gehen einem, glaube ich, schon nahe. Die sind jetzt nicht plump inszeniert. Das macht schon, Spaß ist das falsche Wort, ne, aber das ist schon schön, sich anzugucken. Was ich aber finde, ist, ein paar Sachen wirken auf mich so ein bisschen schon überstürzt. Also das hätte man vielleicht ein bisschen länger ausarbeiten können. Vielleicht hätte es dem Ganzen gut getan, wenn es eher eine kleine Serie geworden wäre, die dann nicht nach 2 Stunden rum sein muss, sondern eher so 3, 3,5 Stunden, so Netflix-Miniserie mäßig. Das hätte dem Ganzen vielleicht, glaube ich, einen besseren Rahmen gegeben. Aber es ist, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich als Horrorfilm letzten Endes oder als Zombie-Film bezeichnen kann. Es ist eher so ein bisschen Coming of Age auch wieder, ne? Also
das stimmt, ja. Wer einen reinen Zombie-Film oder infizierten Film, was auch immer, erwartet, der wird da vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Das mag auch vor allen Dingen daran liegen, dass Danny Boyle damals noch revolutionär wirkte mit seinen rennenden Zombies. Aber ich habe das Gefühl, Danny Boyle und Alex Garland haben so ein bisschen die letzten 20 Jahre im Zombie-Genre verschlafen. Denn also rennende Zombies gibt es seitdem sowieso noch und nöcher. Und es gibt seitdem auch, oder es gab auch schon relativ kurz nach 28 Days Later schon intelligente Zombies. Ich weiß nicht, ob du mal Land of the Dead gesehen hast.
Ja.
Da haben die sich ja sogar koordiniert. Ich glaube, sogar Waffen benutzt und so weiter und so fort. Das fand ich damals schon ein bisschen nervig. Also, hat mir nicht ganz eingeleuchtet. Die Alphas, die wir jetzt in diesem Film zu sehen bekommen werden, die wir schon angesprochen haben, die sind so ein bisschen eine abgespeckte Version davon. Die scheinen schon einen höheren Intelligenzgrad zu haben. Aber die rennen jetzt nicht rum und benutzen Waffen oder so. Zumindest ist mir das jetzt nicht so in Erinnerung geblieben.
Nee, aber sie reißen Leuten den Kopf inklusive Wirbelsäule ab. Warum
das,
auch immer. Ne?
Das
aber
tun sie, ja. Und auch so kriechende Zombies, so fette Zombies, die auf dem Boden rumkreuchen, das haben wir schon mal gesehen. Also da macht der Film jetzt diesmal keine revolutionären Schritte und tut nichts, was wir nicht schon vorher mal gesehen haben. Aber ich finde doch, das hatte schon irgendwie so seinen Charme und den Jungen fand ich fantastisch. Ich glaube, das ist sogar seine erste Rolle und dafür, mein Gott, Hut ab. Also der hat schon viele Emotionen abdecken können in seiner Performance.
Ja. Aber was man abschließend, glaube ich, sagen kann, man kann den Film jetzt nicht uneingeschränkt 28-Fans empfehlen. Weil Wer wirklich hofft, er bekommt jetzt einen Film, wo es um die Infizierten oder die Zombies geht, da muss man wirklich sagen, der Film lässt sich relativ viel Zeit, bis überhaupt zum ersten Mal ein Infizierter irgendwie in Sicht kommt. Und er verbringt eben auch viel Zeit nicht mit den Infizierten, sondern eben mit diesen Coming of Age oder auch mit diesen moralischen Fragen. Und von daher, wenn ihr also Fans seid, macht euch darauf gefasst, falls ihr ihn nicht schon gesehen habt, dass man vielleicht, wie Niklas ja schon sagte, etwas enttäuscht sein könnte, ne? Wenn man harter Fan ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob es so viele harte Fans von gerade mal 2 Filmen gibt, aber macht euch darauf gefasst, dass es in eine leicht andere Richtung geht.
Ja. Und apropos andere Richtung, der Film ignoriert auch alles, was wir in 28 Weeks Later gesehen oder gelernt haben. Denn da haben wir gelernt, dass die Infizierten nach 6 Monaten oder so, glaube ich, verhungern. Das wird in diesem Film nicht wieder aufgegriffen, weil wo sie jetzt auf einmal 28 Jahre lang überlebt haben sollen, ohne Frischfleisch, sage ich jetzt mal, erfahren wir nicht. Ja. Am Ende von 28 Weeks Later haben wir gesehen, dass die Zombies auf den Eiffelturm zugerannt sind. Also entweder haben es die Franzosen super schnell geschafft, die alle wieder zu töten, oder der Film wird einfach geredconnt. Ich würde jetzt eher mal auf Letzteres tippen. Und 28 Weeks, muss man sagen, war auch eine ganze Spur brutaler als 28 Years Later.
Ja.
Also so eine Art der Brutalität werdet ihr hier nicht sehen. Wir haben gerade schon gehört, es werden Köpfe mit einer Wirbelsäule aus Rümpfen rausgerissen. Aber das war dann auch schon so ziemlich das Härteste, was wir in diesem Film zu sehen bekommen. Also der Film macht andere Fässer auf und hat andere Punkte, auf die er sich fokussiert.
Und was wir auch lernen, Infizierte oder Zombies können sich fortpflanzen. Das droppen wir jetzt einfach mal nur und lassen es bei euch wirken.
Stimmt.
Und gehen mal über zum nächsten Film, den wir auch gesehen haben.
Eine letzte Frage habe ich noch.
Ja.
Packst du jetzt 28 Years Later denn dennoch, Lastin ist ja immer so 3 Filme, die du gut findest und 3 Filme, die du nicht gut fandest. Auf welche Liste gehört er bei dir?
Ich würde ihn schon in gut einsortieren.
Ich auch, ja.
Gut. Jetzt nicht überragend, aber den kann man gucken. Der tut dir nicht weh.
Ja, würde ich auch sagen.
Und damit kommen wir jetzt zu einem Film, auf den man, ich weiß gar nicht, also nicht länger gewartet hat, aber auf den man auch schon relativ lange gewartet hat, der auch nicht mehr ganz so frisch ist. Es geht um Final Destination. Heißt er eigentlich Final Destination 6 oder heißt er Final Destination Bloodlines?
Ich glaube, er heißt nur Final Destination Bloodlines.
Ich glaube auch. Ja. Ne? Die 6 ist gar nicht im Titel drin. Aber es geht natürlich um den neuesten Eintrag im Final Destination Franchise. Ja, Handlung muss man ja nicht großartig eigentlich erzählen. Die ist immer die gleiche. Wobei hier ändert man das Ganze dahingehend ab, dass das Ereignis, welches von jemand in einer Vision gesehen worden ist, schon lange zurückliegt. Irgendwann in den 50er, 60er Jahren, hätte ich gesagt. Ja. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig auf dem Schirm, aber
es lief Johnny Cash im Radio, also das ist schon irgendwo in der Zeit.
Ja, und auch vom Look irgendwo in dieser Zeit. Und der Clou ist natürlich, dass diesmal nicht nur 5 bis 10 Leute gestorben wären, sondern ja,
Dutzende,
Hunderte vielleicht sogar, weil es geht um einen Aussichtsturm, ist das, ne? So.
Ja.
Wie der Kölner Fernsehturm oder so, wo man halt hochfahren kann und dann ein bisschen über die Stadt blicken kann, der potenziell in sich zusammenbricht. Und natürlich sind da einiges mehr an Leuten drin. Und von daher ist der Clou diesmal, dass ja eine Person das alles verhindert und ihr Enkelkind diese Vision von ihr quasi gesendet bekommt. Warum, weiß auch keiner so genau. Die Pseudo-Erklärung ist ja, weil die Oma Krebs hat und darum vielleicht irgendwie so, ne, ist das so die.
Sie träumt wiederholt davon, ja.
Ja, das ist so die Erklärung, wo man denkt, okay, das hättet ihr euch auch sparen können, hättet doch lieber gar keine Erklärung gegeben als die. Die wirkt so ein bisschen sehr aus dem Hut gezogen. Ja. Das ist halt der Aufhänger und von da an folgt der Film wirklich exakt dem gleichen Muster, das man kennt. Unsere Protagonistin weiß eben, hey, hier wird irgendwas passieren. Und der Clou ist jetzt eben, weil es so viele Leute waren, die potenziell gestorben wären, hat der Tod sehr lange gebraucht, um das alles zu korrigieren, weil die Leute haben natürlich überlebt, haben neue Familien gegründet und die hätten ja eigentlich dann alle nie geboren werden dürfen. Also muss der Tod natürlich jetzt ordentlich, wie er ist, erstmal vorne bei A anfangen und atmet durchs Alphabet durch, kommt irgendwann. Nein, natürlich nicht durchs Alphabet, aber er muss sich natürlich durcharbeiten und dementsprechend dauert es dann mal so ein paar Jahrzehnte, bis man dann bei der letzten Familie offenbar angekommen ist. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ja. Der Tod folgt einem Plan.
Ja.
Es gilt herauszufinden, wer ist als nächstes dran. Und dann kann man versuchen, das irgendwie zu verhindern. Niklas, magst du Final Destination?
Ja. Also es ist ja erstmal so, dass in dieser Vision die Großmutter unserer Hauptfigur als letzte gestorben wäre. Deswegen ist der Tod dann bei ihr angekommen. Aber die macht so einen auf Laurie Strode in der neuen Halloween-Trilogie und hat sich in so einer Bude verschanzt die letzten 20 Jahre. Deswegen krebst der Tod auf ihr herum, aber schafft es nicht, sie zu holen. So.
Warum auch immer, ne?
Ja, und dann setzt quasi die Handlung ein. Und dann ist ja die Familie der Hauptfigur, ich glaube, sie hieß Steffi oder so, die ist dann dran. Und ja, ich mag Final. Ich weiß nicht, warum ich jetzt damit angefangen habe, aber ja, ich mag Final Destination.
Alle?
Das ist lustig, dass wir jetzt darüber reden, weil in meiner letzten Last-Team-Folge habe ich ja über Final Destination gesprochen. Deswegen ist das jetzt eine schöne Klammer. Ich mag die Teile 1 bis 3 wirklich gerne. Der 3. ist, glaube ich, sogar mein Liebster. Der 4. ist dann, ja, da ist das Franchise dann so im B-Movie-Segment angekommen. Also die Effekte waren lame, die Dialoge waren wirklich lame, die Kamera war, das war einfach alles Arsch, das war für den Arsch.
Der vierte ist der mit dem Autorennen, ne, ja, wo es wirklich auch sehr viele Leute gibt und wo eigentlich gefühlt wirklich im 5-Minuten-Takt Leute sterben, oder?
Ja. Was paradox ist, weil den Film habe ich am wenigsten lieb, aber der hat einer der coolsten Kills, ey, wo dieser Typ da durch diesen Maschendrahtzaun durchgepresst wird. so Fleischwürfel hinten raus.
Mit der Flasche, ne? Er wird irgendwie von der Gasflasche da durchgeschossen. Ja.
Das ist schon witzig. Ja, und der fünfte Teil war da noch vorher so ein bisschen besser. Ich verstehe zwar nicht, also das war eindeutig der Abschluss der Reihe, zumindest geplant, weil da schlagen sie ja wieder den Bogen zu Flug 308.
Ja, zu dem Flug aus dem ersten.
Ja, ich glaube 308 hieß er, ja. Da schlagen sie den Bogen zurück und enden dann da. Und dann haben sie sich nach, keine Ahnung, sind jetzt 15 Jahre gewesen, gedacht, ach komm, jetzt machen wir doch mal Final Destination, weil, wie gesagt, der Filmindustrie ist ja jegliches Gespür dafür abhanden gekommen, Franchises auch mal in Würde einfach sterben zu lassen. In diesem Fall muss ich aber sagen, nehme ich, weil ich mochte Final Destination 6. Bloodlines, also Blutlinie natürlich, wir haben ja gerade das Prinzip erklärt, damit erklärt sich dann auch der Titel.
Also ich mochte ihn auch. Ja. Im direkten Vergleich hat er mir sogar besser gefallen als 28 Years Later. Ich meine, gut, er macht jetzt keine philosophischen oder tiefgehenden Fragen auf, aber er macht genau das, was ich von ihm erwarte. Er unterhält mich. Er legt, wie alle Filme, geschickt falsche Fährten darüber, was jetzt passieren könnte. Es sind unglaublich kreative Wege mal wieder, was alles so sich an unglücklichen Umständen verketten kann, dass du am Ende irgendwie aus dem Leben geblasen wirst. Das Prinzip ist bekannt, aber ich meine, das ist bei Nightmare on Elm Street ist es auch klar, bei Halloween ist klar, was passiert, bei Freitag der 13. sowieso. Es ist irgendwie unterhaltsam, es ist Popcorn-Kino, sofern man Popcorn dabei essen möchte, wenn Leute irgendwie zu brei zermalmt werden, was übrigens in diesem Film sehr oft passiert. Es gibt sehr viele Szenen, wo Leute von irgendwas getroffen werden.
Also, ja, das stimmt. Es gibt so sehr viel Fleischbrei. Ja. Ne? Ja.
Also, davon gibt es sehr viel. Ja. Aber ja, unterhält. Man bekommt, würde ich sagen, genau das, was man erwartet. Man kann das natürlich jetzt nicht als ernsthaften Film betrachten. Das ist jetzt nichts, was einen irgendwie schockt oder so. Dafür ist das alles zu abstrus. Er hat natürlich auch ein paar humoristische Einlagen. Wenn hier das eine Mädel aus Versehen in die Mülltonne fällt und dann in den Müllwagen einsortiert wird, das hat schon so ein bisschen Slapstick. Aber ja, also meine Lieblingsszene ist wirklich die im Krankenhaus, dieser quasi Double Kill. Also das ist schon wirklich was, wo so man denkt, oh, das.
Der mit dem, was ist das überhaupt? Ist das ein CT?
Ich glaube schon, ja.
Ein MRT, ich keine Ahnung.
Also auf jeden Fall irgendein Gerät, wo man keine...
Eine Röhre, wo du gescannt wirst drin eigentlich sonst.
Wo du kein Metall schon gar nicht an deinem besten Stück tragen solltest.
Oh nee, oh.
Also das war wirklich was, das fand ich sehr innovativ. Ja. Und das hat, wenn man das so sagen darf, auch Spaß gemacht zu gucken. Also
darf man auf jeden Fall. Ich hatte auch Spaß daran. Und ich muss den Film wirklich zugutehalten, die Kills, die sind ja soweit irgendwie menschenmöglich praktisch entstanden. Ne? Die Geschichte mit dem Rasenmäher, praktisch. Die Geschichte mit dem CT-Scan, praktisch. Die Geschichte mit den städtlichen Entsorgungsbetrieben, praktisch. Nicht so gut hat mir gefallen. Ich konnte am Anfang in diesem Aussichtsturm, da habe ich zu jeder Sekunde gewusst, dass da alles CGI ist, weil es hatte diesen übelsten CGI-Zuckerguss-Optik-Look und das war, naja gut, aber mein Gott.
Ja, das sieht wirklich absolut nicht echt aus, das muss man ganz klar sagen.
Gut, aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass sie in Seattle drehen und die Space Needle in die Luft sprengen oder so.
No, wer weiß.
Geizhälse.
Ja, genau. Also, um zu deiner Frage von vorhin zurückzukommen, den würde ich schon als einen der guten Filme auch einstellen. Ja. Und ich glaube, von den dreien, die wir heute hier auf der Agenda haben, wo wir beide was zu erzählen möchten, finde ich ihn wirklich am besten. Er vermittelt dir jetzt keine Weisheit, er beantwortet keine philosophischen Fragen, aber er liefert genau das ab, was ich erwarte. Ja. Und er ist für mich auf jeden Fall einer der besten Filme von diesen 6 Filmen, die es bis hierher gab. Also über 4 und 5 muss man nicht unbedingt reden, finde ich. Nee. Also man bekommt genau das, was man erwartet. Das kann man jetzt blöd finden oder auch nicht. Aber wenn man im Final Destination reingeht, erwartet man, glaube ich, genau das. Und von daher, das hat er solide abgeliefert.
Ja, für Fans hat er total abgeliefert, ja. Und auch wieder in einer guten Qualität, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, es tut manchen Reihen oder Serien gut, wenn man halt mal so ein Jahrzehnt verstreichen lässt. Gerade so Scream hat das ja auch damals ganz gut getan, dass man nach dem 4. gesagt hat, lass doch mal was anderes ausprobieren.
Ja, wir werden gleich nochmal zu einer Reihe kommen, wo sie vielleicht auch mehr Zeit hätten verstreichen lassen sollen.
Aber bevor wir da ankommen, kommen wir noch zu einem Film, den wir beide, glaube ich, in die Kategorie einsortieren. sollte man nicht gucken, guckt ihn besser auch nicht, aber trotzdem muss man da mal drüber reden.
Alle Filme, die jetzt kommen, sind auf der schlechten Seite der Liste, ne? Ja.
In der Tat, aber ja, das ist noch einer.
Das ist der schlechteste von allen wahrscheinlich, ja.
Und auch einer, den wir beide gesehen haben. Oh, ja. Es sind nur 4 Buchstaben. Tusk.
Boah.
Also,
du hast mich vorhin noch gefragt, was ist eigentlich mit Justin Long los, dass er nur in so Schwachsinn auftritt. Und das ist wirklich vielleicht sogar der Gipfel des Schwachsinns in seiner Filmografie.
Ist richtig. Also wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen unterhalten, Vorgeplänkel gemacht und so. Und das war genau meine Frage. Was ist mit dem Menschen eigentlich los? Weil der spielt ja wirklich nur in irgendwelchen komischen Filmen mit. Also klar, Jeepers Creepers, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das auch schon ein komischer Film war. Dann kann ich mich nur noch an ihn in Drag Me to Hell erinnern. Und von da an fallen mir nur Tusk und Barbarian ein. Und das sind beides so Filme, wo ich denke, wem genau hat der arme Kerl eigentlich einen Gefallen geschuldet, damit er in den Film mitspielt?
Er war ja noch in Stirb langsam 4.
Oh ja, das stimmt.
Ich glaube sogar der Sohn von Bruce Willis, kann sein.
Nee, ich glaube nicht der Sohn, er ist irgendwie so sein Sidekick. Ah, Sidekick, oder er ist so dieser Computer-Nerd, ne, wo dann,
ja,
wo
ja,
Bruce Willis zu ihm sagt, boah, als er ihn fragt, wie kommen wir jetzt dahin? Das wird dir gefallen, nennt sich Joggen oder so.
Ja, also gut, der Film, den Film fand ich jetzt auch nicht sonderlich stark. Und dann ist er vielleicht in einem der schlechtesten Filme aller Zeiten noch drin, was krass ist, weil er halb Hollywood mitgespielt hat, Movie 43. Und der Film ist ja wirklich so beschissen. Da, gut, aber dann wiederum passt das vielleicht zu seiner Filmografie, ja. Gut, aber jetzt kommen wir endlich mal zu Tusk.
Ja, also wenn ihr Muße habt, könnt ihr euch Niklas' Folge dazu anhören, denn auch wenn man es ja kaum glauben mag, Tusk ist tatsächlich von A24.
Ja. Verliehen von A24, ja, das ist ja aber gut. Hat immerhin für eine herrlich schlechte, gute Folge gereicht. So, reden wir über den Film oder ein bisschen?
Ja, wir können es ja mal probieren. Also was ist das Einzige, was uns mit diesem Film verbindet, ist, der Protagonist ist ein Podcaster, der aber scheinbar mit seinem Podcast irre viel Geld verdient. Der hat bestimmt einen Google-Kalender, ne, würde ich mal denken.
Den hat er ganz bestimmt.
Hat er ganz bestimmt für den Nazi.
Nicht Nazi. Ja. Boah, ey.
Alter. Ist auch so ein Witz, der wird im Film totgeritten, ne?
Ja, bestimmt 5-mal oder so.
Und ja, er ist halt auf der Suche nach einem neuen Thema für den Podcast, ist dann auf dem Weg zu dem sogenannten Kill Bill Kit, das sich aber leider gekillt hat. Haha, Tötte. Dann stößt er auf einen Aushang in irgendeinem Diner oder so.
Ja, das war so eine Tankstelle, so ein Reißbrett und dahinter diese Annonce, ja.
Fährt daraufhin an den Arsch der Heide zu einem alten Sack, wenn man das so sagen darf, ja, der irgendwie einen versteinerten Walpenis in seinem Zimmer hängen hat. Oder war es auch ein Walross? Ich weiß es gerade nicht.
Ich glaube, es war sogar ein Walross-Penis.
Anyway, der ihn dann vergiftet, also ihm irgendwas in den Tee tut, ihn narkotisiert, um ihn in ein Walross zu verwandeln.
Ey, das, ach, ich muss es nur wieder hören, ey, es ist so bescheuert.
Und es ist genauso bescheuert, wie es sich anhört. Es mag sein, das mag nicht nur so sein, es gibt Leute, die da eine ganz große künstlerische Arbeit sehen, die da vielleicht auch philosophische Fragen hintersehen. Natürlich geht es in gewisser Weise um moralische Dinge, weil unser Bösewicht hat ja diesen Mr. Tusk, also dieses Walross hat ihm ja quasi sein Leben gerettet und er musste das Walross dann irgendwie umbringen, um zu überleben, 20 Minuten bevor er gerettet wurde. Und darum möchte er sich jetzt von einem Walross umbringen lassen.
Und dafür muss er eins auftreiben. Und statt sich auf eins zu kaufen, möchte er unbedingt einen Menschen in einen Walross verwandeln. Und das ist Justin Long.
Dafür hackt er ihm dann die Beine ab und näht ihn in einen komisch aussehenden Anzug aus den...
Er näht immer so die Arme an den Torso. Das ist so bescheuert, ey.
Boah. Aus den abgetrennten Beinen, also aus dem Schienenbein, glaube ich, ne, formt er dann die Stoßzähne, die er ihm irgendwie in den Kiefer wie auch immer.
Ja.
Also wie auch immer Justin Long, also wir wissen, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, wie der Filmname ist.
Wallace,
genau. Wie auch immer der sich überhaupt noch bewegen kann oder völlig egal. Also
eine der vielen Fragen.
Ja. Außerdem treffen wir in diesem Film auf Johnny Depp in einer seiner schlechtesten Rollen, kann man das so sagen?
Ja. Er macht so einen auf franco-kanadischen Privatdetektiv, Ex-Bullen oder so, und er ist wirklich fürchterlich. Ja. Und der kommt ja in mehr als einem Film vor. Ja, der Regisseur ist ja Kevin Smith und der hat diese Rolle mit Johnny Depp auch in einem anderen Film besetzt und das ist wirklich fürchterlich, ey. Das ist absolut furchterregend.
Also man kann sich das wirklich so vorstellen, man muss wirklich so diese Figur, ich glaube, 5 Minuten erstmal im Bild haben, bis du checkst, das ist ja Johnny Depp. Also es ist wirklich, nee. Ja. Auch da die Frage, wem hat er einen Gefallen geschuldet, damit er dabei sein durfte?
Ey, ohne Witz, ich frag's mich auch. Und noch geiler ist ja dieser Film, also die Idee für diesen Film basiert auf einer Podcast-Folge von Kevin Smith, weil der ist natürlich auch Podcaster. Und in diesem Podcast, in dieser Folge hat er irgendeine Anzeige im Internet rezitiert, wo irgendein Typ einen Mitbewohner sucht, der da umsonst wohnen darf. Alles, was er tun muss, ist, sich wie ein Walross zu verhalten. Also, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Also diese Anzeige hat sich dann irgendwann so als Fake, als Hoax herausgestellt. Also die Person meinte es nicht ernst, aber scheinbar dachte Kevin Smith, es wäre eine total geile Idee, daraus einen Film zu machen.
Vielleicht hat er sich auch einfach nur von Eli Ross inspirieren lassen, der doch behauptet, Hostel basiere auch auf irgendeiner Anzeige, wo Leute angeboten haben, man dürfte ihren Opa killen oder so ähnlich, ne?
Boah.
Ist doch so, oder? Also Eli Ross hat sowas irgendwann mal erzählt, dass das die Inspiration für Hostel irgendwie
gewesen ist. Wahrscheinlich der Kannibale von Rotenburg oder so. Okay, ja.
Man weiß es nicht so genau. Ja, also ich glaube, wir müssen hier keine, wenn man Letterbox-mäßig bewerten müsste, braucht man Negativbewertung, oder? Also null ist da ja schon fast zu gut für, oder?
Safe, ey. Boah.
Nee, also Tusk, Leute, wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, glaube ich, wovon wir reden. Und wenn nicht, besser nicht machen. Also das, ich habe den Film mit meiner Frau geguckt und sie fragte mich auch hinterher nur so, warum? Ich so, was, warum? Ja, warum überhaupt? Was soll denn das? Ich so, ja, weiß ich doch nicht. Bin ich Kevin Smith? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Manchmal lohnt sich das auch nicht, Dinge zu hinterfragen irgendwie.
Nee, also.
Ich glaube auch, der Film soll uns irgendeine Art von moralischer Gerechtigkeit zukommen lassen, weil der Typ ja ein übelster Dick war in seinem Podcast. Aber da, nee.
Ja, aber komm, du kannst doch nicht, also das würde ja heißen, wenn du dich wie ein Arsch aufführst, ist es legitim, dir irgendwie die Beine abzuhacken und dich so zu quälen, dass du emotional hinterher völlig neben der Spur bist und wie ich denkst, du bist ein Walross, also, weil das ist ja der Clou am Ende, ne?
Ja, also. er macht sich irgendwie über das Kill Bill lustig, dass sich ja ein Bein abhackt und dann wird ihm ein Bein abgehackt und dann findet er es auf einmal nicht mehr so lustig.
Ja,
bloß, ich meine, also sein Podcast stützt sich ja scheinbar nur darauf, sich über irgendwelche viralen Videos lustig zu machen, wo Menschen sich am besten noch selbst schaden oder die auf jeden Fall online lächerlich gemacht werden deswegen. Und die deswegen im Grunde in einer gewissen Situation sind, auf die sie keinen Einfluss mehr haben, aus der sie selbst nicht mehr rauskommen. Und das erlebt er am Ende selber auch. Und dann merkt er, dass es nicht so lustig ist. Aber die Komplexe dahinter sind mir, wie gesagt, auch nicht so klar. Ich weiß nicht, was Kevin Smith uns damit sagen wollte. Vielleicht dachte er, es wäre so ein krasses Kunstwerk. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Ich glaube, er wollte einfach nur Scheiße zu einem Film machen. Aber deswegen könnt ihr euch wirklich klemmen. Ey, lasst es einfach sein.
Und damit sind wir schon mit den Sachen durch, die wir beide gesehen haben. Aber wir haben noch was für euch. Jeder von uns hat noch einen anderen Film gesehen, den der andere nicht gesehen hat. Und wir sind uns einig, dass das auch Filme sind, die eher unter die Kategorie fallen, den muss man nicht gucken.
Ja.
Niklas, erzähl mal, was hast du gesehen? Du hast schon gesagt, es war auch etwas, wo vielleicht jemand hätte denken müssen, lass uns das Franchise doch lieber in Würde zu Grabe tragen.
Mhm. Ja, es ist leider Jurassic World, die Wiedergeburt. Und ich habe Fragen, weil erstens verstehe ich nicht, was da wiedergeboren wird. Da wird nichts wiedergeboren. Also die Dinosaurier nicht, weil die gibt es nach wie vor. Und das Franchise ganz, ganz gewiss nicht, weil das ist leider kein geiler Film geworden. Und ich möchte im Vorhinein sagen, ich hatte sehr viel Hoffnung in diesen Film, weil erstens hat da wieder ein gewisser David Cobb das Drehbuch geschrieben. Und der hat nicht nur bei Jurassic Park beim originalen Film mit am Drehbuch gearbeitet, sondern er hat auch so Geschichten gemacht wie Staatsfeind Nummer 1 und so weiter und so fort. Also er hat viel Hollywood-Kram gemacht, der auch wirklich gar nicht verkehrt war. Und Punkt Nummer 2, da hat Gareth Edwards auf dem Regiestuhl gesessen und auch da habe ich mir Hoffnung gemacht, weil der hat zumindest gezeigt, dass er visuell fantastische Filme hinkriegt und das mit relativ schmalem Budget. Also der hat bei einem Godzilla Regie geführt, der hat bei einem The Creator Regie geführt, der wirklich zumindest optisch fantastisch war. Ich hatte auch narrativ nicht viel an dem Film auszusetzen, der war allerdings ein gigantischer Flop, weil der bei den Leuten einfach nicht gut angekommen ist. Der hat da viele Fragen über KI in den Raum gestellt und ich glaube, das hat vielen Leuten einfach nicht zugesagt. Und dann hat er vor allen Dingen bei einem Rogue One Regie geführt, was für viele Leute, mich eingeschlossen, vielleicht der beste Star Wars Film ist, den wir überhaupt im 21. Jahrhundert bekommen haben.
Und für andere Leute ein fleischgewordener Albtraum.
Ah ja.
Das gibt's auch. Aber ich fand ihn auch sehr gut.
Ja, krass, ich habe noch nie gehört, dass es einer den nicht mochte. Naja, gut. Und deswegen habe ich mir viel Hoffnung gemacht. Und dann gab's natürlich auch noch so Nachrichten wie Scarlett Johansson ist dabei und Mahershala Ali ist dabei und Jonathan Bailey ist dabei. Das waren eigentlich alles gute Vorzeichen. Ja, und dann kam der Film. Ich saß in der Pressevorführung und da hat sich dann irgendwann schlechte Stimmung breit gemacht, denn der Film ist dann leider doch nicht so fantastisch. Man darf da vielleicht, wenn ihr den Film gucken möchtet, weil er läuft ja gerade erst frisch im Kino, dann macht vielleicht nicht den Fehler und erwartet, dass ihr da etwas bekommt, was mit Jurassic Park mithalten kann. Das kriegt ihr nämlich nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass sie David Cobb rangeholt haben, weil sie wollten, dass der Film vielleicht mal wieder an alte Zeiten anschließen kann. Deswegen haben sie ihn auch auf 35 mm gedreht. Der sollte wieder so aussehen und sich so anfühlen wie Jurassic Park. Vom Look her kriegt er das auch einigermaßen hin. Aber das Drehbuch hinkt da leider ein bisschen hinterher. Aber das ist völlig offensichtlich, dass David Cobb keine Idee hatte, was er mit diesem Franchise noch anstellen soll. Deswegen tut er genau das, was momentan überall getan wird. Er nimmt einfach Zutaten aus Teilen davor und verwurschtelt das ein bisschen zu etwas, was es so vorher schon gab. Nur ein bisschen in Varianz. Das ist ganz ehrlich. Da kommt dann wieder irgendeine hanebüchene Ausrede auf, warum Leute nochmal zu dieser Insel zurückkehren müssen, die völlig blöde ist. Da kommt dann wieder, wie in Jurassic Park 3, auch schon nochmal so eine Touristenfamilie dazu, damit das alles nochmal so ein bisschen durcheinander gewirbelt wird mit den Wissenschaftlern und den Söldnern, die da auf diese Insel kommen. Und darüber hinaus kommt dann aber leider keine Spannung auf. Denn alles, was wir schon in Jurassic Park gesehen haben und was wir da lieben, solche Szenen wie zum Beispiel in der Küche oder die Szene, wo der T-Rex aus seinem Gehege ausbricht oder die Szene, in der Alan Grant und Tim in dem Baum festhängen und das Auto auf sie fast draufstürzt. Solche Szenen werdet ihr da leider nicht finden. Das ist nämlich das, was schon Hitchcock gesagt hat. Es ist der Unterschied zwischen Suspense und Schocker. In diesem Film wird eher auf Schocker gebaut, allerdings auch nicht wirklich, denn der Film ist nicht so spannend wie in Jurassic Park. Der Film ist nicht so brutal wie in Jurassic Park, weshalb ich nicht verstehe, dass die FSK da eigentlich eine Freigabe ab 16 erwirken wollte. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ach echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, ja. Die mussten in Revision gehen und dann haben sie doch noch eine FSK 12 durchbekommen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Also ich würde jetzt nicht mit meinem 6-jährigen Kind reingehen, was bei FSK 12 ja erlaubt ist. Das ist jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ey, erwartet da keine Spannung. Erwartet da keine Horrormomente. Ja, erwartet da bloß nicht, dass wie im ersten Teil nochmal so moralische Fragen aufgeworfen werden. Das gibt's hier alles nicht. Hier gibt's Charaktere, die sich völlig sinnlose Dialoge entgegenwerfen, die einfach nur wie in so einem Videospiel auf diese Inseln gehen und sie haben dies zu tun und das zu tun und das zu tun und hoffen dann nicht zu sterben dabei. Aber wie gesagt, da gibt's keine moralischen Fragen. Da fragt sich niemand, ist das alles richtig, was wir da gerade tun? Das versucht der Film zwar, aber das findet alles nicht organisch statt und fühlt sich deswegen nicht natürlich oder verdient an. Also Character Arcs könnt ihr da auch vergessen. Wie gesagt, ihr solltet da nicht wie ich mit so einem Anspruch rangehen. Schaltet einfach euer Hirn aus, kauft euch eine Tüte Popcorn, dann könnt ihr vielleicht Spaß mit dem Film haben. Aber habt da keine zu hohen Erwartungen. Die werden unterlaufen, unterwandert werden.
Und genauso ist es auch bei dem Film, den ich ganz frisch gesehen habe. Also wenn wir hier heute aufnehmen, ist es tatsächlich erst letzten Dienstag gewesen. Es geht um Megan 2.0. Ich habe mal überlegt, wie man griffig diesen Film zusammenfassen kann. Und ich finde meine Formulierung eigentlich ganz schön. Wenn mich jemand fragt, was ist Megan 2.0, dann ist meine Antwort Mission Impossible auf Wish bestellt mit Chucky in der Pubertät. Das ist tatsächlich so. Also das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den Trailer gesehen hat. Der war ja schon so, dass man dachte, ach du Scheiße, das ist doch nicht
Britney Spears unterlegt.
Ja, das war ja schon, ich dachte, ach du Scheiße, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Megan, der erste Teil, war ein kleiner Film in einem kleinen Setting, wo es natürlich auch irgendwie so ein bisschen um moralische Fragen ging, ne, wie eben, dürfte ich sowas wie eine KI oder einen Roboter dafür nutzen, um Kinder erziehen zu lassen? Natürlich war das auch alles sehr plump, aber das war ein kleines Setting, das hat funktioniert. Der war nicht innovativ. So Geschichten gab es auch schon Ende der 80er mit Chucky. Alles gut, aber der Film wollte ja nichts Großes irgendwie sein. Ist ja eine Blumhouse-Produktion, ne? Wenn ich mich nicht völlig irre. Die wollen ja nicht unbedingt große Fragen beantworten. Aber dann hier Alter Schwede, jetzt fange ich schon an wie Alex. Alter Schwede, also die Handlung kann man eigentlich überhaupt nicht richtig zusammenfassen. Das ist so abstrus, weil du hast so viele Leute, die da irgendwie drin beteiligt sind, aber dann doch letzten Endes nicht. Und natürlich brauchst du dann wieder Megan, die natürlich nicht abgeschaltet worden ist, die irgendwie im Keller weiter läuft und ganz viel Geld zusammengehäuft hat, wie auch immer, weil sie ja so schlau geworden ist. Und die ursprüngliche der künstlichen Intelligenz gehen zurück auf eine Kopierfirma, die irgendwie einen Kopierer entwickelt hat, der Fehler in Textdokumenten korrigieren konnte oder so. Und darum ist dieses Motherboard von diesem Ursprung irgendwo in einem streng bewachten Bereich untergebracht, wo Megan aber natürlich ohne Probleme reinkommt mit ihren wie Schießbudenfiguren agierenden Sidekicks, die sie da an der Seite hat. Also, nee, tut mir leid. Also, ich kann ja meistens an jedem Film irgendwie noch was Gutes finden. Und ich habe ja auch den Trailer vorher gesehen und habe darum ja schon wirklich viel, viel Unsinn erwartet. Aber es ist kein Witz. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Kino gesessen und habe gedacht, wenn du jetzt nicht mit noch zwei anderen Leuten hier wärst, würdest du irgendwann aufstehen und gehen, weil es einfach einfach dumm ist. Das ist kein Horrorfilm, weil es ist nicht gruselig.
Ja.
Es ist kein Horrorfilm, weil da passiert auch nichts wirklich Brutales. Da werden zwischendurch mal Leute umgebracht, aber jetzt nicht wirklich. Das ist so, möchte gern Science-Fiction-Gedönse, möchte gern KI-Gesülze, die KI übernimmt die Welt, ne, so, aber alles so pseudomäßig und stellenweise dann aber auch wieder so plump mit dem, wie das Ganze dann aufgelöst wird, dass man denkt, ist doch nicht euer Ernst jetzt? Also wenn das alles so, wenn die KI so mächtig und so super ist, wieso schaffen es dann diese Schießbudenfiguren ohne nennenswerte Probleme in diesen megamäßig gesicherten Trakt da einzudringen und kein, also, nee.
Ja. Und dann habe ich auch gehört, der Film drückt ja auch noch so ein bisschen diesen Terminator 2-Twist rein, dass Megan ja jetzt eigentlich gut ist, wo sie ja vorher böse war.
Ja.
Spoiler-Alarm.
Ja, das natürlich auch. Und man hat ja schon irgendwo gelesen, man möchte noch 5 weitere Filme drehen oder hat zumindest Ideen für 5 weitere Filme.
Das ist,
also, nee. Also tut mir ja leid für jeden, der jetzt vielleicht Megan mochte und der sich den Film angucken möchte. Aber es war wirklich, also ich glaube, wenn ich allein im Kino gewesen wäre, nach 90 Minuten wäre ich irgendwann gegangen und hätte gedacht, nee.
Wie lange geht's ja denn?
2 Stunden.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ey.
Ist das viel zu lang. Ja, aber das ist ja so ein moderner Fluch. Ne? Alle Filme müssen jetzt ja lang sein.
Ja, ja. Boah, ich saß neulich in F1, ey, der ging 2,5 Stunden. Ich dachte, das war jetzt nicht dein Ernst. Film über scheiß Formel 1, 2,5 Stunden. Nee, der erste Teil hat ja so ein bisschen davon gelebt, dass sie mit diesem Tanz von Megan viral gegangen sind.
Mhm.
Hast du das Gefühl gehabt, dass sie jetzt versuchen, solche Szenen auch wieder herbeizuführen, die viral gehen könnten, oder?
Nee, gar nicht. Nee? Also um sowas geht's eigentlich gar nicht.
Okay. Also macht sie nicht wieder irgendeinen Tanz, der viral gehen könnte oder so?
Ja doch, natürlich. Sie sind irgendwann auf so einer KI-Messe oder sowas in der Art, wo sie dann auch einen Tanz aufführt und alle so, yeah, voll cool. Aber sie macht dann halt irgendwie einen Move. Sie dreht irgendwie ihren ganzen Körper, wodurch klar ist, dass sie irgendwie ein Roboter ist. Und dann so, oh mein Gott.
Ja, okay.
Aber, also wirklich, es ist, nee. Nee.
Okay, klingt aber alles ein bisschen auch nach Uncanny Valley, ey. Ja.
Also gut. Man könnte maximal sagen, das ist wirklich so grotesk, so, es tut mir leid, dass ich es nochmal sagen muss, so dumm. Wirklich so dumm und so spätpubertär in manchen Belangen. Es kommt dir echt so vor, hat jemand Geld bekommen, jetzt mache ich einen Film und mach mal das, was ich gerne gemacht hätte. Jetzt mache ich so, halt, wie gesagt, so Mission Impossible-mäßig irgendwas. Okay, ja. Und das Schlimme ist, der Film war bestimmt nicht billig. Also ich glaube schon, dass da ein paar mehr Euro oder Dollar in dem Fall drinstecken als im ersten Teil. Aber das, nee, das dann in ein, nee, tut mir leid, das ist fast so schlimm wie Tusk. Also, es tut mir leid für alle, die den ersten Teil mochten und die mich jetzt nicht mehr leiden können, weil ich sage, ich fand den Film furchtbar. Aber es ist definitiv, jetzt wenn das erste Halbjahr 2025 rum ist, kann ich mit Fug und Recht sagen, das war der schlechteste Film,
okay, krass,
den ich in diesem Jahr nicht nur im Kino gesehen habe, sondern den ich in diesem Jahr überhaupt gesehen habe.
Wow, okay.
Also, es tut mir leid, Ich könnte mich aufregen. Ich könnte jetzt hier einen 30-minütigen Rant, glaube ich, über diesen Film ablassen. Weil er wirklich von vorne bis hinten einfach nur blöde wirkt.
Ich könnte sogar spontan noch einen Film nachschieben.
Jetzt bin ich gespannt.
Der macht, ja. Der Film ist seit vorgestern oder so auf Netflix. Brick heißt er.
Brick. Ah.
Und der ist einfach wirklich bescheuert. Denn es ist ein Netflix-Film. Es ist ein deutscher Netflix-Film. Mhm. Es ist Matthias Schweighöfer dabei und seine Freundin ist auch noch dabei. Also wie viel schlimmer soll es werden? Und die beiden leben in Hamburg und streiten sich so ein bisschen und sie will ihn verlassen eines Tages. Aber sie kommt dann nicht aus der Wohnung raus, denn über Nacht ist auf einmal eine, ja, so eine Brickwall, so eine Stein, Mauer. Ja, eine Mauer vor ihrer Wohnung. Also vor der Wohnungstür und auch vor den Fenstern. Und dann finden sie irgendwann heraus, nachdem sie sich durch den Boden ihrer Wohnung gekloppt haben, dass das auch in der Etage darunter ist und auch im Keller. Überall ist das Haus von dieser Mauer umgeben. Und sie versuchen dann die ganze Zeit herauszufinden, wer sie da warum eingemauert hat. Und es wird auch ein paar Gory-Elemente geben, also ein paar Leute krepieren und eine Frau wird in der Mitte zerteilt und so weiter und so fort. Aber der Film ist einfach super bescheuert, weil er versucht, dir irgendwelche schlauen Erklärungen dafür zu liefern, warum die da jetzt eingemauert sind. Und da ist auch so ein Nachbar dabei, der ist so ein übelster Schwurbler, das kommt dann auch noch dazu, der ist nämlich davon überzeugt, dass das ein Schutzmechanismus ist, weil draußen jetzt der Dritte Weltkrieg tobt und so weiter und so fort. Aber es ist einfach super bescheuert, weil von den Dialogen her ist der so ein bisschen wie Bodies, 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 über den wir heute gesprochen haben, in meiner aktuellen Folge von A42. Die schreien sich einfach die ganze Zeit an, die Charaktere. Die Dialoge sind super blöde. Es gibt da so einen alten Sack, der mit einer Knarre rumfuchtelt und so weiter. Ja, ich habe sowas hier schon mal erlebt mit Bombardements. Und dachte ich mir so, wie alt bist du denn bitte, Alter? Also Hamburg wurde seit mindestens 80 Jahren nicht mehr bombardiert.
Ich glaube, der spielt in der Gegenwart, ja?
Ja, ja, der spielt in der Gegenwart. Ich dachte so, okay, du musst ja dann mindestens 90 sein, wenn du es angeblich aktiv miterlebt haben willst. Und der Film, ey, das ist alles super bescheuert. Die versuchen wirklich, der Film geht 1,5 Stunden und davon versuchen sie 80 mindestens da rauszukommen. Und es ist halt super langweilig. Super langweilig, super zäh. Ich kam mir vor, als hätte ich da 2,5 Stunden gesessen. Also tut euch einen Gefallen, guckt euch Brick nicht an.
Klingt nach einem Film, den ich auch mal gesehen habe, der heißt Lockdown Tower.
Ja, wahrscheinlich ist es sowas, ja.
Der kommt, glaube ich, aus Frankreich, da bin ich mir gerade nicht sicher. Und da ist es halt wirklich so, dass ein Tower, ein Hochhaus,
ja,
ist umgeben vom Nichts. Und wenn du dann irgendwie rausgehst, bist du weg. Was auch so lustige Effekte hat, wenn du irgendwie die Hand aus dem Fenster streckst, dann ist die Hälfte von deiner Hand weg. Ja, aber der versucht dann zumindest über so auch um moralische Themen sich zu drehen. Also was würdest du tun? Was passiert? Wie schnell setzt der Zerfall einer Gesellschaft ein? Und wie weit geht man? Und keine Ahnung. Es geht sogar so weit, dass Leute dann sich gezielt fortpflanzen und dann eben die Babys essen oder so, weil du hast ja keinen Nahrungsnachschub oder sowas. Aber auch auf eine sehr, keine Ahnung, sehr komische Art und Weise. Also erinnert mich spontan daran.
Ja, also das ist, ja, am Ende kommt dann raus, mir ist das jetzt auch völlig egal. In Hamburg gab es da in diesem Film so einen Großbrand am Hafen und dadurch dachten die Gebäude, die jetzt mittlerweile intelligent sind, dass sie die Bewohner schützen müssen vor dieser toxischen Luft. Und deswegen haben sie so diese Schutzmauern aufgebaut.
Weil eine Ziegelwand ja.
Ja, ja, genau. Das war ein guter Schutz. Es ist jetzt keine Ziegelwand, sondern das ist. Also die Frau von Freundin von Matthias Schweighöfer soll wohl Architektin sein und sie sagt dann manchmal irgendwelche Zeilen in die Kamera, oh, das ist ja gar kein Carbonit und kein dieses, kein Granit, sondern irgendwas ganz anderes. Und du merkst so richtig, dass sie einfach nur stumpf auswendig gelernt hat, weil sie bringt
Adamantium.
Sowas, also sie bringt es null rüber, also wirklich nicht. So. Sie bringt es null rüber, ist auch magnetisch. So, die Wand ist ja magnetisch. So, ich habe vergessen, weil dieser Film ist schon, bevor er überhaupt zu Ende war, war er schon wieder aus meinem Kopf verschwunden, so dämlich war der. Also sie bringt auf jeden Fall, diese Architektin bringt sie 0,0 rüber, es war einfach alles richtig, richtig scheußlich gespielt. Und es kommt dann irgendwie heraus, dass da irgend so ein Bauherr, der da die Häuser saniert hat, diesen Schutzmechanismus heimlich eingebaut hat und dann gab es einfach nur eine Fehlfunktion, das ist alles.
Und das merkt auch keiner?
Nee, weil es passiert ja über Nacht. So, während die alle geschlafen haben, ist das einfach so.
Ja, aber das Gebäude muss doch von außen irgendwie dann, ach egal.
Ja, sie kommen am Ende ja durch den Keller raus und dann merken sie, oh, auch alle anderen Häuser hier sind eingemauert worden, wie von alleine, durch dieses Schutzsystem. Also es ist super dämlich, ja. Genau. Das ist der Film Brick mit Matthias Schweighöfer und Ruby Ophé. Guckt ihn euch nicht an. Das ist wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
Okay, vielleicht habe ich ihn, bis die Folge rauskommt, ja auch dann gesehen.
Ja, und das soll auch mein Wort zum Sonntag sein.
Ja, Leute, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem gemeinsamen Last Scene. Und ja, weiterhin gilt vielen Dank an Alex für die Möglichkeit, hier mal zu erzählen, was man so gesehen hat und was man sehen sollte, was man vielleicht nicht sehen sollte. Okay, diesmal haben wir es ein bisschen vielleicht viel gehabt, dass man es nicht sehen sollte. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht interessiert das Leute dann ja gerade besonders.
Ja. Ja, Rants kommen immer gut an.
Darum vielleicht, wenn ihr Megan 2.0 geguckt habt und ihr mir erklären könnt, warum ihr ihn gut findet, könnt ihr das sehr gerne kommentieren. Ich würde gerne auf jemanden treffen, der mir sagt, ich fand den Film gut. Und vor allen Dingen auch dann wissen, warum. Weil ein Horrorfilm ist das ganz definitiv nicht. Ich verstehe auch nicht, was das überhaupt sein soll. Egal. Jo, das war's von uns. Wir verabschieden uns und wünschen euch viel Spaß mit allem, was da noch von Last Scene und von Let's Talk About Horror so kommen mag. Ciao, Leute.
Ciao, ciao. Macht's gut. Viel Spaß beim Filmschauen.